Gott. Mein Gott ist ein guter Gott. Amen. Amen. Danke, Jesus. Ja, genau. Wunderbar, dass ihr wieder da seid und dass wir jetzt Licht genug haben momentan. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, wir leben in einer ganz speziellen Zeit. Das ist jetzt etwas, was nur eine Wiederholung ist, was ich jetzt so gesagt habe schon. Gell? Ihr kennt das alles, ihr wisst das, dass wir in einer ganz, ganz speziellen Zeit leben. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass er uns genau in diese Zeit hineingestellt hat. Genau jetzt. Genau jetzt da zu sein, genau jetzt so im Plan zu sein, das ist eine Ehre, die uns Gott zukommen lässt. Amen. Er erachtet uns für würdig für diese Zeit. Er denkt sich, jetzt sind genau die da, die ich für diese Zeit vorherbestimmt habe. Jetzt sind genau die am Werk, die ich dafür bestimmt habe, genau das jetzt zu tun, was notwendig ist. Amen. Und wir haben letztes Mal schon gehört, wir werden nicht warten, bis es besser wird. Wir werden was tun, damit es besser wird. Amen. Halleluja. Und ich weiß, wenn wir was tun, damit es besser wird, dann beginnen wir mit Gebet. Dann beginnen wir mit Gebet. Das ist der schnellste, der sicherste und der effektivste Einstieg in Weltveränderung, in Situationsveränderung. Amen. Und wenn du möchtest, dass sich rasch in deinem Leben etwas verändert, dann intensiviere dein Gebetsleben. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Und ihr Lieben, heute bin ich, habe mir heute ausgedacht zu Hause, es ist schon ein bisschen extrem, aber ich bin so begeistert, ich habe mir gedacht, ich möchte heute einen Purzelbaum schlagen. Ja, das habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mir überlegt, ob es nicht besser wäre, wenn ich zuerst zu Hause mal probiere. Aber es ist leider, die Zeit hat nicht gereicht. Ein Teppich wäre da, ja. Ich möchte jetzt nicht, dass die Technik da kaputt geht oder was so. Aber das ist so mein innerer Zustand, ja. Nur damit ihr wisst, was ich von innen Zustand habe. Und ja, genau. Aber es wäre schon toll, gell? Ha! Ma. Halleluja! Halleluja! Nein, ihr müsst wissen, vielleicht soll ich das nachher sagen. Nein, ist egal. Ich war ja einige Jahre bei den Turnern. Und da war ja das sozusagen die Übung zum Einstieg. Ja, dann hat es schon mehr gegeben, aber na, steigen wir mal ein, oder? Ja. Halleluja! Seid ihr dabei? Ja. Halleluja, come on! Hey. Ma. Jetzt habe ich hinten keine Haare mehr. Wow. Ja, das muss dir einfallen, gell? Genau, aber das sind nicht meine Ideen, das ist Inspiration, versteht ihr? Der Heilige Geist, der inspiriert uns manchmal zu Dingen, von denen du selber nur den Kopf schüttelst. Und du denkst dir dann, wie kommst du auf diese Idee? Und dann machst du manchmal oder öfters verrückte Sachen. Weil der Heilige Geist ist nicht normal. Der ist nicht normal, versteht ihr? Und er wird uns noch ganz andere, mit ganz anderen Herausforderungen konfrontieren. Und du wirst dir denken, Entschuldigung, aber ich bin normal. Aber der Heilige Geist, der deine Inspiration ist, der ist nicht normal. Und wie war das? Jetzt war schon ein bisschen geklopft. Und da, gell? Aber das war ja ohne Training. Na, komisch. Ja. Ich will damit nur euch sagen und immer wieder daran erinnern, dass wir verrückt sind. Amen. Wir sind die einzig richtigen Verrückten. Total verrückt, ja. Nicht da, aber da. Amen. Der Herr hat uns verrückt. Von da nach da. Von der Dunkelheit ins Licht. Amen. So sind wir die einzig wahren Verrückten. Amen. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir in deinen Augen so wichtig sind, dass du uns verrückt hast. Danke, Jesus. Noch etwas ganz kurz zu diesen Blumen. Heute ist Valentin. Und es ist so, das verbinden die Leute so mit Liebe. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen Blumen mit für die Frauen. Und erst gibt es dann so Überlegungen, ja, wie machen wir es? Ja, kennst du das? Wie machen wir es? Und ich habe mir heute gedacht, oder wir haben das so besprochen, die Vorschläge hin und her und so, dass diejenigen Frauen, die ihre Männer mithaben, sollen die Männer den Frauen eine Blume bringen. Und wenn dann noch Blumen übrig sind, dann kriegen die Männer auch Blumen. Oder besser noch die Frauen vorher, wo die Männer noch nicht da sind. Amen. Machen wir das so. Am Ende. Damit sie jetzt noch Wasser haben. Okay. Danke, Jesus. Halleluja. So, ihr Lieben, heute habe ich ein heißes Thema. Aber wisst ihr, es geht um biblische Wahrheiten. Und diese sogenannten heißen Themen werden öfters übersprungen oder man geht an ihnen vorbei. Oder was ich auch schon gemerkt habe, man lädt dann einen Gastsprecher ein und der soll darüber predigen. Ja, das haben wir alles schon erlebt. Und bei uns zum Beispiel in Innsbruck in der Gemeinde war dann öfters ein Gastsprecher und der hat dann sozusagen solche heiklen Themen bearbeitet. Wie zum Beispiel Sexualität. Amen. Wie zum Beispiel der Zehnte, wenn es um Geld gegangen ist. Dann war es so angenehm für den Pastor, wenn er sich da heraushalten hat können und zurücklehnen und dann hat jemand anderer gesagt, was Sache ist. Amen. So. Ich habe keinen Gastsprecher heute, ich muss es selber machen. Aber ich habe auch gelernt, und das ist ein Geschenk Gottes, dass man... Ich glaube, dass es mit einer gewissen Reife zu tun hat, aber auch was das Alter betrifft. Dass man irgendwann zu einem Punkt kommt und zu dem gekommen bin, wo ich mir gesagt habe, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe alles. Ich habe Jesus und den kann ich nicht mehr verlieren. Also was hast du zu verlieren? Du kannst einen Kasperl machen, weil du weißt, du hast nichts mehr zu verlieren. Weil es spielt mir persönlich keine Rolle, wie ich von den Menschen beurteilt und betrachtet werde. Ich weiß, dass mich mein Schöpfer, wie mich der beurteilt und betrachtet. Und das ist ganz fest in meinem Herzen. Das ist unverrückbar. Das ist da drinnen. Und deshalb ist es mir völlig egal, wenn ich ausgelacht werde. Mir ist es auch völlig egal, für den Herrn einen Kasperl zu machen. Ist mir egal. Versteht ihr? Er ist in mir. Und da kann sich nichts ändern an dem. Viele Menschen, viele Christen haben Angst, dass sie sich vielleicht irgendwie einmal blamieren könnten. Oder dass sie für dumm oder für naiv betrachtet werden. Wisst ihr, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben Jesus Christus in unseren Herzen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir können ihn nicht verlieren. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Das könnt ihr noch einmal. Auf die andere Seite. Halleluja. Es ist so, so gewaltig. Wisst ihr, und wie der Daniel heute gebetet hat, da auch für, sprich nur ein Wort um meine Seele. Weißt du, die Meldungen, die manchmal aus meiner Seele kommen, da brauchst du schon Humor. Und denen Meldungen musst du etwas entgegenzubringen haben. Ja? Und dieses muss in dir abgelagert sein. Es muss schon in dir drinnen verankert sein. Das Wort Gottes muss ein fester Bestandteil deines Seins sein, damit du zur rechten Zeit das Richtige zum Entgegensetzen hast. Amen. So, wenn die Lügen kommen, ich hätte heute jetzt da vorne, ich habe mir gedacht, ich muss das sagen, aber ich habe ja noch, ich kann ja warten, ich kann ja sowieso dran heute. So, habe ich es jetzt und sage, wenn diese Lügen auftauchen, ihr müsst ihnen plötzlich, urplötzlich entgegentreten. Nicht warten und zu sagen, was kann jetzt da dran sein, oder mal schauen, holen wir mal, dann wird es schon eventuell zu spät werden. Sondern du musst sofort entgegentreten, du musst sofort mit dem, was in dir ist, diesen Lügen und diesen Täuschungen entgegentreten. Amen. Dann wirst du bewahrt bleiben. Dann wirst du frei sein für deine nächsten Schritte, die dir Gott anvertraut, die er dir zeigt, die er mit dir gehen möchte, was er mit dir tun möchte. Amen. Halleluja. Wie ich in die Kirche gegangen bin, damals, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Priester gelacht hat. Das ist mir gerade jetzt so spontan eingefallen, weil ich jetzt da wieder gelacht habe. Ich lache einfach so. Das ist jetzt, weil ich mich wohlfühle. Weil es mir gut geht. Und dann lacht man. Halleluja. Danke, Jesus. So, das Thema, ihr Lieben. Weil ich auch weiß, dass die Wahrheit uns frei macht, werden wir über Wahrheit reden. Ja? Und heute, das spezielle Thema ist Gemeindehierarchie und Gemeindestruktur. Und warum es ein heißes Thema ist, das wirst du oder vielleicht ein anderer merken, nachdem, wie wenn ich euch da hineinführe. Speziell bei dem Wort Hierarchie, okay, da fängt es bei manchen in anderen Gemeinden, nicht hier. Da steigt die Temperatur. Und deshalb nennt man es auch ein heißes Thema. Und ich möchte euch darüber berichten. Du wirst merken, dass es ein heißes Thema ist, oder vielleicht auch nicht, aber es ist gut, wenn du etwas merkst, ja, wenn du etwas merkst in dir, weil diese Themen, wie schon gesagt, über Sexualität oder auch Geld, über den Zehnten speziell, ja, von dem wir ja als Gemeindeleitung von den Mitgliedern erwarten, dass sie den Zehnten geben, dass sie Offenbarung darüber haben. Ein Mitglied ist ja ein Mitglied, ja. So, deshalb heißt es so, gell, du bist mit und du bist angegliedert, eingegliedert. Und so wollen wir uns jetzt das anschauen. Eben, es kann sehr leicht Rebellion entstehen, ja, dass man dagegen aufsteht, gegen diese Wahrheiten, gegen diese biblischen Wahrheiten aufsteht. Aber die kommen daher, ihr Lieben, die kommen daher, weil in euch eine große Kraft von Selbstbestimmung noch herrscht. Wir sind nicht mehr, der Christ ist nicht selbstbestimmt, er ist Jesus bestimmt. Verstehen wir das? Er wird von Jesus bestimmt. Na, warum? Nicht weil er aufgegeben hat, nein, weil er ihn eingeladen hat dazu. Du hast ihn eingeladen. Du hast gesagt, komm in mein Leben und sei mein Herr. Also musst du dich daran erinnern, dass du nicht mehr von dir selbst bestimmt wirst, sondern du hast dieses Mandat an deinen Herrn und Erlöser abgegeben. Immer wieder musst du dich daran erinnern. Immer wieder musst du deine Seele daran erinnern. Weil da wird es Momente geben und Wahrheiten geben, biblische Wahrheiten, wo es aufsteht in dir. Wo du nicht bereit bist, das anzunehmen. Weil du noch in bestimmten Bereichen die Selbstbestimmung nicht aufgegeben hast. Und das führt dann zur Rebellion. Und genau so hat es angefangen. Genau so hat es begonnen. Sie sind von dieser Gottzentriertheit und Gottbestimmung herausgefallen und wollten Selbstbestimmung haben. Sie wollten selbst über ihren Weg, über ihren Wie, über ihr Was selbst bestimmen. Okay? Halleluja, danke Jesus. Und so muss ich euch heute sagen, diese Selbstbestimmung, woraus diese Opposition herauswächst, die ist der größte Wachstumshemmer deines geistlichen Lebens. Du wirst niemals dorthin kommen oder niemals diese Wachstumsschritte machen, wenn du in einer Phase von Rebellion dich befindest, gegen das Wort Gottes. Wenn du sagst, nein, da bitte misch dich nicht ein. Speziell diese Themen, Sexualität, Entschuldigung, aber da tue ich schon, gell, wie ich meine, nicht wie du meinst. Oder was die Finanzen anbelangen. Na, da lasse ich die nicht einschauen. Ja? Das ist meine Sache. Das habe ich erarbeitet. Ganz vergessen, dass der Herr gesagt hat, ich werde dir Kraft geben, dass du Wohlstand erwerben kannst. Okay, haben wir vergessen, passt schon. Halleluja, danke Jesus. So, wir wollen jetzt uns anschauen. Es geht um Hierarchie und es geht um Strukturen. Damit wir Klarheit bekommen. Was ist der biblische Ansatz für Hierarchie? Und wir müssen feststellen, dass Hierarchie sorgt für Ordnung. Überall dort, wo keine Hierarchie befindet, wo es sozusagen einfach ohne dem, dass irgendjemand vorsteht oder sagt, was zu tun ist, gibt es keine Ordnung. Und der größte Beweis von Ordnung ist die Schöpfung Gottes. Und es gibt immer ein Über- und ein Untergeordnet. In der ganzen Schöpfung könnt ihr das beobachten. Es gibt immer ein Über- oder ein Untergeordnet. Wir können das in der Tierwelt sehen, wir können das in der du kannst hinausgehen im Weltraum. Es gibt immer ein Übergeordnetes und ein Untergeordnetes. Amen. So, es ist biblisch. Es ist nicht von Menschen gemacht. Dass Hierarchie so einen schlechten Ruf hat, liegt daran, dass was der Mensch daraus macht. Und Menschen stehen schon unter Strom, wenn sie nur dieses Wort hören, weil sie absolut schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weil sie Erfahrungen gemacht haben, dass dieses Übergeordnete ausgenutzt wurde. Dass man sie unterdrückt hat. Dass man sie bevorteilt hat. Und daraus ist das entstanden. Aber grundsätzlich ist es ein biblisches Produkt. Gott hat Hierarchie gesetzt. Amen. Halleluja. Je größer eine Gruppe ist, ihr Lieben, desto größer ist das Bedürfnis nach einer Hierarchie. Je größer die Gemeinde ist, umso mehr ist der Bedarf da, dass es hierarchische Strukturen gibt. Amen. Damit alles zusammengehalten werden kann, damit das passiert, was passieren soll, damit das geschieht, was geschehen soll, damit wir alle in die richtige Richtung gehen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. So, jetzt ganz kurz zur Struktur. Struktur sorgt für Stabilität und Umsetzung. Eine Gemeinde, die ohne Struktur hat, oder eine Firma, die keine Struktur hat, oder irgendein Unternehmen oder irgendeine Organisation, die keine Struktur hat, da wird nichts passieren. Genau. Es wird deshalb nichts passieren, weil keine Strukturen geschaffen wurden, damit etwas umgesetzt wird, damit eine Idee umgesetzt wird, damit eine Vision umgesetzt werden kann. Dazu braucht es Struktur. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir in dieser Gemeinde Frauen und Männer haben, die Struktur lieben. Amen. Und die was davon verstehen. Amen. Halleluja, weil ihr müsst verstehen, das ist so wie bei einem Menschen. Da gibt es ein Skelett und da gibt es das Fleisch. Die Skelett geben dem Menschen Struktur. Ja? Jetzt denkt ihr mal weg, die Knochen weg, das Skelett weg. Der macht überhaupt nichts mehr. Der geht nirgends hin. Egal wie sehr er sich das vorgenommen hat. Der hebt nicht die Hand, wenn es etwas zum Verteilen gibt und jemand, ja, der bleibt da liegen und da passiert gar nichts. Also braucht der Mensch Struktur und das gibt ihm Gott durch den Knochen, durch das Skelett, durch den Knochenbau. Jetzt kann er sagen, na Moment, jetzt wollen wir mal da hingehen, ja, ohne Knochen unmöglich, ohne Struktur unmöglich. Die Gemeinde wird nirgend hingehen, wenn keine Struktur vorherrscht oder vorher gebaut oder gesetzt worden ist, damit sie dadurch in die Lage versetzt wird, dorthin zu gehen. Ein Ziel zu erreichen ist nur mit Struktur möglich. Ein Ziel zu entwickeln, okay, da braucht es eine Vision, da braucht es jemanden, da braucht es Inspiration. Aber wer setzt das Ganze um? Durch die Struktur. So ist die Struktur auch wieder etwas Biblisches, etwas Göttliches. Weil der Leib Jesu, die Gemeinde, Gott hat, Jesus hat Struktur hineingegeben in die Gemeinde, von Anfang an. Amen. Wenn wir jetzt, ich möchte euch jetzt ein Beispiel geben, dass wir wirklich seht, von dem, was ich heute rede, von diesen Begriffen, die wir so nicht unbedingt mit christlichen Reden Zusammenhang bringen oder mit christlichen Sein, so möchte ich euch jetzt eine Schriftstelle etwas vorlesen, im 2. Mose 18, und da 2. Mose 18, 13 bis 23, wir müssen das verstehen und wir werden das hören, dabei geht es jetzt um Mose. Und er hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, aus der Gefangenschaft herausgeführt und dann wandern sie da und dann machen sie immer wieder Halt und bei einem oder bei diesen Stopps sozusagen gibt es immer eine gewisse Zeit und in dieser Zeit kommen die Leute zu Mose und wollen seinen Rat hören, wollen hören, wie soll man das machen? Da gibt es jetzt Streitereien, da gibt es Uneinigkeit, Mose, bitte frag den Herrn, wie soll man das machen, wie kommen wir da raus? Und da könnt ihr euch das vorstellen, was da abgelaufen ist. Und da fange ich jetzt an. Das ist jetzt die Hoffnung für alle, bitte. Wir haben noch keine Übersetzung oder kein, ja, von der Hoffnung für alle. Aber ihr werdet jetzt auch den Text, aber ihr müsst vielleicht doch mir zuhören. Also, 13. Am nächsten Tag setzte Mose sich hin, um Streitigkeiten zu schlichten. Okay. Und Recht zu sprechen. Die Leute drängten sich um ihn. Müsst ihr vorstellen, das war ein Volk. Man schätzt, dass es vielleicht 4, 5, 6 Millionen gewesen sind. So, das Volk drängte sich um ihn. Vom Morgen bis zum Abend. Na, eh klar. Als Jitro sah, Jitro ist der Schwiegervater von Mose, also der Vater von seiner Frau, von der Zipora, und er ist da ins Lager gekommen und mit den zwei Kindern von Mose. Und als Jitro sah, wie viel Mose zu tun hatte, sagte er: Du hast so viel Arbeit mit den Leuten. Du sitzt den ganzen Tag da, um Streitfälle zu schlichten. Und die Leute stehen um dich herum, von morgen bis zum Abend. Warum tust du das alles alleine? Mose antwortete: Die Leute kommen zu mir, um Weisung von Gott zu erhalten. Wenn sie einen Rechtsstreit haben, fragen sie mich um Rat und ich muss zwischen ihnen schlichten. Ich teile ihnen Gottes Weisung und Entscheidungen mit. Sein Schwiegervater entgegnete: So wie du es machst, ist es nicht gut. Die Aufgabe ist für dich alleine viel zu groß. Du reibst dich nur auf und auch die Leute sind überfordert. Hör zu, ich gebe dir einen guten Rat und Gott möge dir helfen. Du sollst das Volk vor Gott vertreten und ihre Streitfälle vor ihm bringen. Schärfe ihnen das Gottesgebot und Weisungen ein. Sag ihnen, wie sie ihr Leben führen und was sie tun sollen. Siehe dich aber zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. Sie müssen Ehrfurcht vor Gott haben, sie die Wahrheit lieben und unbestechlich sein. Gut, das ist super. Unbestechlich. Ja. Übertrag ihnen die Verantwortung für jeweils 1000, 100, 50 oder 10 Personen. Sie sollen die alltäglichen kleinen Streitigkeiten schlichten. Zu dir soll nur mit den großen, mit den größten Fällen kommen. So helfen sie dir, die Verantwortung zu tragen und du wirst entlastet. Halleluja. Das war die erste Maßnahme, wo Gott sichtbare Struktur geschaffen hat und gleichzeitig sichtbare Hierarchie. So gibt es jetzt, sind Leute eingesetzt worden über 1000, über 500, über 100, über 50 und 10. So, wir können uns das schon vorstellen, wenn wir uns jetzt unsere Hauskreise vorstellen. Das ist auch so etwas. Ja? So, in den Hauskreisen werden die Fälle geregelt. Die Streitfälle geregelt. Die Anliegen bebetet. Die Situationen besprochen. Ja? Wenn es dann irgendwo eine Sache ist, die heikel ist, wo es einfach in diesem Rahmen nicht ausreichend ist, dann kommen sie in die nächste Ebene. Das müsst ihr verstehen, ihr lieben Hauskreisteilnehmer. Ja? Es gibt dann eben, wie Gott es gesetzt hat, es gibt dann eine Hierarchie. Und damit nichts verloren geht, ist diese Struktur gesetzt worden von Gott selbst. Weil er möchte nicht, dass irgendwo jemand einmal nicht drankommt. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen, was da los war? Der Mann, der einsame Mann, ist da gesessen auf einem Stein oder auf einem Holz, von früh abends bis, von morgen bis abends oder vielleicht, keine Ahnung, tagelang, bis da jeder dran war, bis da jeder Fall abgewickelt war. So hat Gott durch Jitro Struktur geschaffen und gleichzeitig ist Hierarchie entstanden. Amen. Oder du kannst auch umgekehrt sagen. So ist es wichtig, was wir daraus lernen, dass wir nicht alles für alles selbst, alles selbst, alles selbst. Ja? Es ist so, manchmal, und ich kenne diese Reden oder dieses, ich muss mir alles selber machen, weil dann weiß ich, dass es klappt, dass es richtig ist. Und der Mensch neigt dann dazu, da hineinzuarbeiten und hineinzuarbeiten und letztendlich reibt es ihn auf. Amen. Weil er nicht bereit war, die Situation zu betrachten und den Heiligen Geist zu fragen, was muss ich jetzt da tun, wenn das so weitergeht? Das schaffe ich nicht. Halleluja. Danke, Herr. So haben wir jetzt das so gesehen, ja? Okay? Ist doch spannend und begeisternd, oder? Was Gott sich alles einfallen hat lassen, damit wir entlastet sind. Damit wir wissen, aha, da gehe ich jetzt dahin, da kann ich das machen, da bin ich da. Genau. Wohl angekommen und angenommen. Aber jetzt wollen wir einen Sprung machen ins Neue Testament. Und im Neuen Testament hat Jesus seine Gemeinde gebaut. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie das alles damals zustande gekommen ist, wie das funktioniert hat, was ist da entstanden und vor allen Dingen, wie ist es entstanden? Was waren da die Schritte? Und ich möchte mit euch anfangen in Apostelgeschichte 2, dass wir uns da ein bisschen, dass wir da hineinfinden in dieses, in diese Gemeindeentstehung und Gemeindeentwicklung. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 42 beziehungsweise 42 bis 47, dann bin ich doch da, Entschuldigung. Okay. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Wir haben jetzt wieder eine ähnliche Situation. Ja? Ihr werdet es gleich merken, jetzt haben wir schon wieder so eine ähnliche Situation wie bei Mose. Ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht von Gott erfüllte alle Menschen und in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Kennt ihr das? Amen, Halleluja, Begeisterung, wir sind eine Familie. In Jesu Namen, Amen. Nicht so stürmisch, es passt schon. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz oder etwas, was er eben hatte, zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen errettete. So, jetzt haben wir ungefähr ein Bild bekommen, wie es damals am Anfang war, ja. Die Apostel waren im Tempel und die Leute sind gekommen, die Gläubigen sind gekommen, die Apostel haben gelehrt, sie haben sich dann wieder in den Hauskreisen getroffen miteinander, haben dort gefeiert, haben Abendmahl gefeiert, haben Gemeinschaft gehabt, haben eine gute Zeit gehabt, haben viel gelacht, waren extrem begeistert und so haben sie ihr Leben verbracht. Und aufgrund dieser Begeisterung und egal, was gerade für Situation war und aufgrund, wie sie ehrfürchtig und Gott gelobt haben, haben sie große Anerkennung im Volk gehabt. Das Volk hat sie geachtet für das, was sie taten und wer sie waren. Du wirst nur geachtet werden, wenn du authentisch lebst. Sobald du versuchst, dich irgendwie mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln irgendwie durchzumogeln, damit du nicht zum Anstoß wirst, wirst du Achtung niemals, sie werden keine Achtung vor dir haben. Aber wisst ihr, was den Menschen, was die Menschen gefällt, egal was du machst, aber wenn du voll mit deinem Herzen dahinter stehst, wenn du voll dabei bist, wenn du es voll verteidigst, wenn es du für dich zur absoluten erklärst, dann kriegst du Hochachtung von ihnen, weil sie das nicht zusammenbringen. Und so ist es auch mit der Wahrheit. Ich habe letztes Mal so gesagt, die Christen sind deshalb so verfolgt, weil sie Antworten auf das Leben haben. Und zwar werden sie von denen verfolgt, die keine Antworten auf das Leben haben. Das müssen wir verstehen. Wir werden deshalb verfolgt und wir werden deshalb so behandelt, wie man uns eben manchmal behandelt, ja? Weil du ihnen ein Dorn im Auge bist. Weil sie keine Antwort auf Lebensfragen haben und sie wissen, du hast die Antworten. Und wenn sie die fragen würden, und das tun sie ja oft gar nicht, ja, weil dann würden sie ja eine wahre Antwort bekommen. Und das scheuen sie ja. Amen, Halleluja. So, fühl dich geehrt, wenn du verfolgt wirst. Weil du hast die Wahrheit und die Antworten aufs Leben durch Jesus Christus. Amen. Halleluja, danke Jesus. So, nur ein Ausschnitt aus dem Alltag der Gemeinde damals. Und dann die Gemeinde wächst. Und wenn wir dann weiterschauen, in Apostelgeschichte 4, Vers 32, 33, 7 bis 37. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privater Besitz, sondern alles gehörte ihnen Gemeinsam, mit großer Überzeugungskraft, berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker, da sind wir jetzt wieder, zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu geben, die verteilten es an die Bedürftigen. Halleluja. So, ihr Lieben, da können wir wieder erkennen, dass da wieder alles bei den Aposteln, ja. Die Apostel haben gelehrt, die Apostel haben das Evangelium verkündet, zu den Aposteln hat man das Geld gebracht, die Aposteln haben geschaut, wo ist Bedarf, wo ist Not und haben dann das verteilt. Amen. So ist wieder alles an ihnen gehangen. Halleluja. In Apostelgeschichte 6, ich gehe jetzt einfach mit euch so durch, ihr seid eh alle voll dabei, ich spüre es recht. 6, 1 und 3, die erste Strukturmaßnahme der Gemeinde. Und das ist jetzt interessant, ihr Lieben, weil irgendwann sind sie auch zu dem, hat es Vorfälle gegeben und darüber wollen wir jetzt schauen, da hat sich dann etwas geändert. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. So wie bei uns. Dabei kam es zu Spannungen, zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland dazugezogen waren und Griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen. So, ihr Lieben, es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkündigen. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern. Und jetzt aufpassen, jetzt kommen die Kriterien. Mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr Lieben, es ist nicht mehr gegangen. Ja? Sie haben es nicht mehr geschafft, für all das zu sorgen und dann noch gleichzeitig Speisen auszuteilen und einzuteilen, damit all die Bedürftigen oder die älteren Leute da ihre Nahrung bekommen. Und dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir Strukturen schaffen, damit wir das im Zaum behalten, damit es da nicht zu ausufert und das Ganze gesprengt wird, das ganze Vehikel, Gemeinde. Und so haben sie Männer gesucht und ich habe mir gedacht, daher, diese Kriterien einfach nur, um den Leuten etwas Essen herauszuschöpfen. Boah, sie mussten einen guten Ruf haben und ganz, versteht ihr, ganz, nicht teilweise, nicht partiell, nicht irgendwie so in kleinen Stücken vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Ihr Leben war total Gott bestimmt, von Gott bestimmt. Und durch ihre Weisheit ausgezeichnet mussten sie sein. Und da habe ich mir gedacht, wow, wenn, nur zum Rausschöpfen, nur zum Essens, zur Essensausgabe, wie beim Militär, weißt du, die, was dann hinten drinnen stehen und dock, 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 und du marschierst so vorbei und die sollten die überhaupt, die Schlauchsten überhaupt sein und die Intelligentesten sein und die Weisesten sein. Wow, habe ich mir gedacht, Herr, Wo setzen wir an? Danke, Jesus. Halleluja. So, das war die erste Strukturschaffung in der neutestamentlichen Gemeinde. Wir sehen also, ohne Struktur wäre es nicht mehr gegangen. Ohne Struktur wäre das Ganze zerbrochen. Es wär ausgeufert in Streitigkeiten und hin und her. Alles lag in deiner Hand und die Apostel haben rechtzeitig reagiert, bevor es ihnen wirklich zu viel wurde und das Ganze kollabierte. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt zum Abschluss, ihr Lieben, Und komme ich zu dem größten und bedeutendsten Strukturmaßnahme, die Jesus Christus selbst in Angriff genommen hat und selbst ausgeführt hat und was die Gemeinde total das Gemeindeleben und die Gemeindeentwicklung total revolutioniert hat. Und darüber lesen wir in Epheser 4, Vers 11 und 12. Und da habe ich jetzt den Dominik gebeten, dass er da die Übersetzung aus dem Hoffnung für alle schreibt, weil da gibt es ein paar Punkte, wo es wirklich auf etwas ganz gezielt drauf ankommt. Und da lesen wir, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Jesus Christus hat seine Gemeinde beschenkt oder gegeben. Er hat ihr die Apostel gegeben, er hat ihr die Propheten und die Verkündiger der rettenden Botschaft, also die Evangelisten, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Amen. Und jetzt möchte ich euch etwas aufmerksam machen. Es heißt da, Jesus hat die Gemeinde beschenkt mit Aposteln, mit Propheten und mit die Evangelisten. Und dann hat er genauso auch der Gemeinde Hirten und Lehrer gegeben. Und diese hat er dazu bestimmt, die Gemeinde zu leiten und im Glauben zu unterweisen. Amen. Jesus selbst hat in die Gemeinden, nicht ganz am Anfang, ja, da ist der Apostel Paulus herumgereist, hat Gemeinden gegründet und wenn er dann wieder weg war, hat er gedacht, wie mache ich das? Da muss ich jetzt älteste, alte, erfahrene, verlässliche Männer oder Frauen einsetzen, damit sie über die Gemeinde wachen, damit sie die Gemeinde führen und leiten. Amen. Aber im Laufe der Zeit hat Jesus selbst dann verschiedene Ämter gesetzt und der Gemeinde gegeben. Und was bei dieser Übersetzung ganz deutlich zum Ausdruck kommt, ist, dass er der Gemeinde Hirten und Lehrer gegeben hat, welche die Gemeinde leiten. Die Gemeinde leitet kein Apostel, die Gemeinde leitet kein Prophet, die Gemeinde leitet kein Evangelist, die Gemeinde leitet der Hirte. Die Schafe, die Herde wird von einem Hirten geleitet und geführt und dorthin gebracht, zu der Weide oder dort ans Wasser oder sonst wohin. Verstehen wir das? Halleluja, danke Jesus. Wisst ihr jetzt langsam, warum es ein heißes Thema ist? Danke, Herr. Ihr habt nichts zu verlieren. Jesus hat das der Gemeinde gegeben und sonst niemand. Es kann in eine Gemeinde kein Apostel kommen und sagen, was dort passiert. Wer das Sagen hat oder wer nichts mehr zu sagen hat. Das ist nicht biblisch. Es kann kein Prophet und kein Evangelist kommen und sagen, was hier zu tun ist, wie es hier laufen sollte in der Gemeinde. Das ist nicht biblisch. Biblisch ist, dass der Herr Jesus Hirten gesetzt hat, weil er ist der Erzhirte, er ist der Oberhirte und wir alle als Hirten, wir werden einmal vor ihm stehen müssen und Rechenschaft ablegen müssen über jeden einzelnen Gläubigen, den er hinzugefügt hat, der er der Gemeinde gegeben hat und der den Hirten anvertraut worden ist. Aber das möchte ich euch auch noch vorlesen. Okay, so ihr Lieben, es ist für uns oder für euch bitte wichtig, dass es ist für dich ganz persönlich wichtig, damit du deine persönliche Entwicklung, deine geistliche Entwicklung wirklich fortsetzen kannst. Du musst verstehen, wie Gott seine Gemeinde gesetzt hat, wie Gott die Gemeinde baut, wie Jesus die Gemeinde baut, wie er das geplant hat. Damit wir in diesem Plan wandeln, gehen können, vorwärts gehen können. Amen. Und wenn du bereit bist, dich diese Wahrheiten anzunehmen und dich da hineinzufügen und einzubringen, dann wird Gott mit dir gehen und du wirst Beförderung um Beförderung erleben. Ansonsten bist du dir dein eigener und größter Feind, was deine persönliche Entwicklung angeht. Du wirst in einer rebellischen Haltung sein, weil du dieses System, weil du mit dem nichts anfangen kannst, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, ja? Oder weil du irgendwo welche Geschichten erzählt worden sind. Dann wirst du persönlich ein Problem haben, dass du deine geistliche Entwicklung selbst im Wege stehst. Das ist nur ein guter Rat von mir. Und ich habe das so oft und so viel schon erlebt und betrachtet. Leute, und da kann ich vielleicht selber von mir Zeugnis geben. Ich habe mir einfach, wisst ihr, manche können es Dummheit nennen, manche können es Naivität nennen. Ich habe mich meinem Pastor ultimativ untergeordnet. Und er hat über mich, er hat nicht nur meine Gottesdienstzeiten bestimmt, er hat auch meine Freizeiten bestimmt. Und ich habe das alles, wer mich kennt oder... Das ist nicht so ein, aber der Herr hat ein großes Wunder in mir gemacht. Und deshalb bin ich ihm so dankbar. Und ich bin für alles zur Verfügung gestanden, egal was es war. Ob er einen neuen Rasen wollte im Garten, ob er in der Küche neue Fliesen wollte, ob er jemanden brauchte, um auf die Kinder aufzupassen, ja, Tag und Nacht, ja. So, meine Helga hat manchmal sogar da geschlafen oder sie haben eine Woche bei uns geschlafen, wo sie nach Amerika geflogen sind, dann wollte es damals so, haben sie nicht fliegen dürfen, dann sind keine Flieger gegangen und dann sind sie nur länger und wir haben schon gedacht, wie lang die Nerven, links und blank, wisst ihr, zwei solche und immer Vollgas. Ich kann es selber nicht erklären, aber es war einfach so, ich habe das einfach alles gemacht. Ja. Und ich bin öfters darauf angesprochen worden, zu mir hat öfter jemand gesagt, wieso lässt du dir das gefallen? Weiß ich nicht wieso. Einfach gemacht. Und was ich für mich persönlich sagen kann, ist, von all diesen naiven und dummen Aktionen war ich selbst der größte Nutznießer. Und heute kann ich dastehen und wie gesagt, was ich alles heute gemacht habe und erzählt habe, versteht ihr? Der Herr ist mit mir. Und da bin ich so felsenfest davon überzeugt und da wird mir nichts, ich habe das alles gemacht, ich habe das alles durchgemacht. Ich habe mich, manche Dinge würde man sogar als Schikane bezeichnen. Aber wisst ihr, es ist einfach, der Herr hat das so gesetzt. Und da musst du durch manchen Test durch. Ja? Und wenn du denkst, du bist für diesen Test zu gut oder zu schön oder zu groß oder zu gescheit oder zu intelligent, dann stellst du dir selber ein Häcksel. Halleluja. Gott möchte dich befördern, jeden von euch, vorwärts bringen, auf eine nächste Ebene bringen. Aber du musst die Regeln einhalten. Du musst es so machen, wie er es gesetzt hat. So machen, wie er es bestimmt hat. Amen. Halleluja. So, du kannst, so wie ich sage, mir ist es egal, ich kann auch einen Kasperl machen für den Herrn. Ich habe überhaupt kein Problem. Weil ich weiß, er wird, wenn es von ihm kommt und ich mache es, wird es eine Belohnung geben. Ich bin ja heiß auf die Belohnung. Ich bin ja nicht heiß, dass ich mir vielleicht da einen Kopf anhaue. Aber ich bin heiß auf die Belohnung. Ich möchte mehr von ihm haben. Ich möchte mehr mit ihm erleben. Ich möchte mehr von ihm verwendet werden. Ich möchte viel mehr erleben und sehen. Und ich werde noch viel, viel mehr sehen, als ich jetzt schon sehe. Und er zeigt mir auch Dinge, jetzt in den letzten Tagen. Er lässt mich so viel sehen. Und ich bin so begeistert über Dinge, die ich nur sehe, die noch nicht existieren. Bin ich schon so begeistert. Weil ich weiß, er ist ein Gott, der dazu in der Lage ist, diese Bilder realistisch Realität werden zu lassen. Und deshalb kann ich begeistert sein, weil ich weiß, er ist dazu in der Lage, das zu machen, das umzusetzen, das erlebbar, sichtbar zu machen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. So, ihr Lieben, habt ihr das verstanden? Es kann euch nur dienlich sein. Ich weiß es hundertprozentig. Danke, Jesus. Aber jetzt, ihr Lieben, zum Schluss möchte ich doch mit einer Schriftstelle aufhören, damit es nicht zu einseitig ist. Damit ihr nicht immer denkt, oder denkt, oh, jetzt sind wir, immer bin ich angesprochen, immer bin ich angesprochen, da bin immer ich angesprochen, jetzt werde ich euch was vorlesen, wo ich angesprochen werde. Und zwar im Petrus, 1. Petrus, 1. Petrus 5, Vers 1 bis 3, und damit schließe ich. Jetzt schreibt der Paulus, schreibt Petrus noch an die Gemeinde. Jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinde. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr, bin ein Zeuge der Leiden von Jesus und werde auch in seiner Herrlichkeit Anteil haben, wenn er kommt. Deshalb möchte ich euch bitten, das ist jetzt, er sagt das zu den Leiter der Gemeinde, versorgt die Gemeinde gut, die euch Gott anvertraut hat. Gott hat euch der Gemeinde anvertraut. Versteht sie das? Es ist auch nicht irgendwo was anderes. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten und das nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus freier Stücken. Das erwartet Gott. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern arbeitet gerne, auch ohne Gegenleistung. Spielt euch nicht als die Herren der Gemeinde auf, sondern seid ihre Vorbilder. Dann werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz des Lebens in der Herrlichkeit Gottes erhalten, wenn Christus kommt, der ja der oberste Hirte seiner Gemeinde ist. Amen. Halleluja. Vater im Himmel, ich lobe und preise dich, Herr. Herr, ich möchte ganz persönlich heute auch Danke sagen, Herr, für all das, was ich mit dir erleben durfte, was ich durchmachen durfte, wo du mich überall durchgetragen hast, und das bitte auch für jeden Einzelnen, der heute da ist, Herr, dass du ihr Leben verwendest, Herr, dass sie sich führen lassen, Herr, dass sie einfach hingegeben sind, dass sie nicht auf Vorteile schauen, Herr, dass sie nicht schauen, wie komme ich besser weg, oder ist das überhaupt, entspricht das meinem Status, oder was hat das mit mir zu tun, Herr. Ich danke dir einfach für Herzen, Herr, für demütige Herzen, damit du nicht widerstehen musst, Herr. Herr, ich danke dir, dass demütige Herzen von dir gesegnet werden. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute ein wunderbares Werk in denjenigen Herzen machst, die jetzt eine Offenbarung darüber bekommen haben, die du schenkst, was es bedeutet, wenn du sagst, den Demütigen wirst du Gnade schenken und den Hochmütigen wirst du widerstehen. So, Herr, wir wollen nicht hoch über uns selbst denken, wir wollen nicht höher denken, als du uns siehst, aber wir wollen auch nicht geringer denken, Herr. Und so danken wir dir, Herr, für das Neue, was du auf uns zukommen lässt, weil es von dir so gewollt ist, und du wirst uns in einer gewaltigen, mächtigen Aktion da drinnen behalten und mit uns durchgehen und schaffen lassen und erleben lassen, Herr, und dich zeigen und begeistert sein, Herr. Wir wollen begeistert sein, Herr, nicht nur die, was im Stadion sitzen, Herr, sondern wir sind viel mehr begeistert, Herr, weil du bist der lebendige Gott und du hast für uns lebendiges und ewiges Leben. Amen. 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 Halleluja, Saal, ihr Lieben.